Ja, hallo und willkommen zur neuen Podcast-Reihe Business krass anders. Mein Name ist Karin Kogler-Böhm und wir wollen heute das neue Arbeitsumfeld beleuchten in Zeiten von Veränderung. Mit mir am Mikrofon sind Janko Böhm und Miguel May. Janko Böhm ist Enterprise Agile Coach, Geschäftsführer der Methodenfabrik in Stuttgart sowie der Autor des Buches Erfolgsfaktor Agilität. Miguel May ist Enterprise Agile Coach, Product Owner sowie Trainer und Moderator und lebt in Freiburg. Das Arbeitsleben hat sich in den letzten Wochen so krass verändert und die meisten von uns haben mit Homeoffice, mit Videokonferenzen zu tun, haben vielleicht schon teilweise im agilen Arbeitsumfeld gearbeitet oder auch nicht. Und Janko und Miguel, ich wollte euch fragen, wie erlebt ihr das im Moment?
Hallo Karin. Ja, also ich erlebe das eben so, dass bei den Projekten, wo ich bisher jetzt unterwegs bin, bei den Teams, die ich betreue, auch natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation die Arbeit ins Homeoffice verlegt wurde und die Unternehmen, allen voran die Softwareunternehmen, bei denen ich bisher aktuell unterwegs war, da funktioniert es schon relativ gut, weil wir natürlich als Softwareentwickler jeher schon relativ oft und viel remote gearbeitet haben. Und von daher ist dann, glaube ich, der Umstieg auf das komplette Remote-Arbeit einfacher, als jetzt das vielleicht bei anderen Teams der Fall ist. Was wir gemerkt haben, was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass es mir als Agile-Coach schwer gefallen ist, gerade am Anfang die Retrospectives remote zu machen. Da hatte ich Bedenken, ob das wirklich so gut funktioniert, weil es ja doch auch um Emotionen geht. Hat dann aber doch ganz gut funktioniert.
Okay. Miguel, wie siehst du das?
Ich sehe die Situation ein bisschen komplizierter. Ich wundere mich über ein paar Dinge, die ich in den letzten Wochen so höre, sehe und erlebe. Und also erstmal ja, Janko hat sich völlig recht. Wir, also wenn wir den Teil sehen, den wir softwareseitig unterstützen, also die Softwarebranche, wir sind ja auch oft in anderen Branchen unterwegs, aber die Softwarebranche ist sicherlich mit Abstand am besten auf die Situation vorbereitet, weil sie eben eine ganz langjährige Tradition hat, über verteilte Standorte zu arbeiten und schon ganz viel Erfahrungen gemacht hat. Insofern eine gute Ausgangsbasis. Der Teil, der mich eben ein bisschen, sagen wir mal, wo ich eine ambivalente Perspektive noch habe und auch gar nicht jetzt mich bemühe, zum jetzigen Zeitpunkt schon eine abschließende Position zu finden, ist, dass wir uns jahrzehntelang darüber lustig gemacht haben, über Videocalls. Ja, es gibt 1000 Meme mit, wer droppt raus und dann bellt der Hund und dann funktioniert die Leitung nicht. Also das war immer so ein bisschen, mit Verlaub, pain in the ass, dieses ganze Ding. Und ja, wir haben gelernt, das Beste daraus zu machen. Das ist der Vorteil. Wir haben in der Softwarebranchenseite eigentlich ein realistisches Bild und eine praktische Erfahrung damit. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass jetzt all diese Schwierigkeiten zur Seite geschoben werden und jetzt ist das auf einmal viel geiler als zuvor. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, die Gefahr besteht eben drin, dass wir jetzt alle noch in so einem, gerade du, Karin, kennst ja wahrscheinlich hier diese Phasen der Trauerbewältigung von der Frau Kübler-Ross. Wir sind hier eigentlich in einer Phase, wo wir noch in Denial sind, in Verdrängung sind und wir betrachten es so ein bisschen als, ja, das ist jetzt ein bisschen abenteuerlich und interessant und guck mal, was wir schon alles machen. Aber so richtig verstanden haben wir die Situation noch nicht und deshalb wird sich dieses Bild, was wir aktuell haben, sicherlich nochmal fundamental verändern und diese Ambivalenz wird sich in eine andere Richtung entwickeln.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass jetzt natürlich das, was wir uns in der agilen Welt immer gewünscht haben, so dieser Veränderungsdruck von außen, dass der natürlich jetzt mal ganz massiv sichtbar ist und dass man sich jetzt erstmal der neuen Situation stellen muss und man jetzt mal gerade mal anfängt, in verschiedenen Teams, in verschiedenen Organisationen, in verschiedenen Unternehmen sich der Situation zu stellen, zu adaptieren, anzupassen. Und ich höre immer wieder in verschiedenen Quellen, in den Nachrichten, in Podcasts, die ich höre, in Gesprächen, dass und man sagt, ja, wir fangen jetzt mal an, jetzt probieren wir das erstmal. Und das ist ja genau die Message, die eigentlich die agile Welt bisher ausgestrahlt hat, wo ich bisher sehr oft, gerade in größeren Unternehmen, dann zurückbekommen habe, ja, das müssen wir erstmal ganz genau festlegen. Wie machen wir das denn? Mit welchen Tools? Und wie sieht denn der Prozess aus? Und wie ist denn das alles? Und dann hat man so zu reden, dass am Ende wieder nichts passiert ist.
Super Punkt. Also ich finde...
Im Umkehrschluss heißt es dann, dass vorab dann vielleicht, also vor der Krise, es oftmals vorgeschobene Gründe waren, warum man nicht Homeoffice machen konnte, warum man nicht mobiler arbeiten konnte.
Der Druck war nicht da.
Der Druck war nicht, okay.
Andersrum gesagt, die Kosten, jetzt nicht die, die in Euro gerechneten, aber die Nachteile von Remote-Arbeit hat man früher nur dann in Kauf genommen, wenn es sich gelohnt hat. Also bei einem Remote-Team zum Beispiel, das einfach kostengünstiger ist, wenn ich das irgendwie nearshore oder einfach ein Team ist, das verfügbar ist an einem anderen Standort. Aber es gab einen Preis dafür und der Preis liegt eigentlich in der deutlich geringeren Effizienz der Zusammenarbeit. Ich glaube, das würde ich jetzt mal zumindest postulieren. Ich will nicht behaupten, dass das alle so sehen. Und genau wie Janko sagt, der Druck ist jetzt höher und damit ist man bereit, auch Wege zu gehen, die meines Erachtens weniger effizient sind. Aber da ich die Alternative habe, jetzt gar nicht zu arbeiten und überhaupt nichts zu produzieren, überhaupt keine Software weiterentwickeln zu können, natürlich absolut fantastisch sind, um das Ding am Laufen zu halten. Trotzdem glaube ich, dass es, hört man ja von vielen, die sagen, ja danach, das wird nie wieder weggehen. Ich hoffe sehr, dass wir in der Zukunft einen gesunden Anteil an Remote-Arbeit haben werden. Aber es braucht immer diese Abwägung, ist jetzt Remote wirklich besser oder ist On-Site wirklich besser? Ich glaube, das ist wie Blau versus Grün. Da gibt es nicht das eine Richtige, sondern es muss für die Unternehmung, für die Situation, für die Aufgabe passen. Ich distanziere mich da ganz klar davon, zu sagen, Remote ist besser. Genauso würde ich nie behaupten, On-Site ist immer besser.
Das heißt, man muss im richtigen Moment das richtige Tool einfach finden.
Ganz genau.
Also um den Punkt nochmal aufzugreifen, so dieses, die Effizienz ist dann schlechter. Also ich bin mittlerweile noch mehr davon überzeugt, dass das Problem darin besteht, dass es Mixed-Umgebungen waren. Dass wir davon ausgegangen sind, wir arbeiten hier in Deutschland mit unseren deutschen Kollegen enger zusammen. Da sitzen wir sowieso immer im gleichen Office. Wir machen Co-Location, wir machen War-Rooms, wir sitzen uns auf der Pelle und machen das zusammen. Und dann kommen da jetzt noch ein paar Remote-Kollegen dazu, die wir jetzt in einem Meeting mal einladen und mal über das Thema nochmal reden. Ne? Wir haben so verschiedene Tasks jetzt nochmal durchgesprochen und dann sind wir nach 10 Minuten wieder fertig und dann können die ja wieder remote arbeiten. Und jetzt merken die deutschen Kollegen, ich sehe das in unseren Teams aktuell, wie das tatsächlich ist mit der Remote-Arbeit. Oh, dann ist man wirklich abgeschnitten, dann kriegt man keine Informationen mehr so mal eben über den Tisch. Und jetzt glaube ich zu sehen, dass wenn alle remote arbeiten, dass die Effizienz, oder man kann es auch Effektivität nennen, aber lass uns mal bei Effizienz, steigt, dass die Zusammenarbeit in einem gleichen Arbeitsumfeld, wir alle sind remote, besser funktioniert als in einem Mixed-Modell.
Das ist ein wunderbarer Punkt. Da bin ich 100% bei dir. Immer noch mit der Fußnote. In der Summe aller Ergebnisse sind wir natürlich nicht so effizient, als wenn wir alle wieder in einem Raum sitzen. Das wäre sozusagen das andere Beispiel. Wie wäre es denn, wenn man die Remote-Teams mal on-site geholt hätte? Da gibt es ja auch oft in unseren Projekten solche Situationen, dass wenn der Druck gleich besonders hoch ist, kurz vor Launch, sagt man, ja, wir laden, jetzt mal als Beispiel, die rumänischen Kollegen mal für 4 Wochen vor Ort, Hotels und so wird alles gestellt und dann sieht man mal, wie effizient das ist. Aber ein wirklich guter Punkt ist, ja, ich glaube, es gab immer so ein Gefälle. Es gab die gemeinsam vor Ort den größten Teil der Arbeit gemacht haben und dann die anderen, die remote saßen. Und das waren immer Mitarbeiter zweiter Klasse. Ja. Da immer gedacht, naja, die kriegen das schon hin. Und jetzt merkt man, wie das ist, wenn man eben auch nichts von den eigenen Kollegen mitbekommt. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt. Das wird ein Learning, das bis dato noch keiner gemacht hat. Sozusagen die Herrenrasse der Leute, die in der Unternehmenszentrale sitzen, die müssen jetzt auch mal raus und sich anfühlen, wie es ist, zweiter Klasse Mitarbeiter zu sein.
Das heißt, man spürt jetzt selbst, wie das ist, wenn man wirklich nur remote zugreifen kann.
Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist wie mit dieser zweiten Klasse. Ich glaube, dass mit dieser zweiten Klasse, das ist dann der Fall, wenn 5 Leute zusammensitzen und die erster Klasse sind und du jemand bist, der remote ist und zweiter Klasse ist. Wenn wir jetzt aber alle remote sitzen, dann sind wir alle zweiter oder erster Klasse, aber wir sind auf jeden Fall gleichgestellt.
Ganz genau, das wollte ich genauso damit ausdrücken. Und das ist ein Learning, das wir noch nicht hatten.
Das ist dann eher ein positiver Aspekt eigentlich, der im Moment so stattfindet.
Das ist ein Learning, was im Moment stattfindet. Ob das jetzt positiv ist, deswegen habe ich jetzt so lange überlegt, weiß ich nicht, ob das positiv ist, aber das ist auf jeden Fall ein Learning, was stattfindet. Und jetzt kann man sich viel mehr mal reinversetzen, wenn man bisher in den Retrospectives gehört hat, oh, wir bekommen weniger mit, wir wissen nicht genau, worum es geht, wir fühlen uns ein Stück weit ausgeschlossen, dann kommt noch die Sprache dazu. Dann sprechen die eben Englisch, ne? Weil die ja remote sind, ne? Dann sitzen die auch woanders. Und so zwischen uns hier, da kann man auch mit der Muttersprache ganz andere Nuancen transportieren, selbst wenn man remote ist. Aber jetzt merkt man, diese ganzen Sessions, die laufen in Englisch ab und da kriegt man das nicht mehr so kommuniziert, wie das vorher mal so über den Tisch so, ne? Ja, Miguel, ne? Machen wir so?
Ja. Ja, genau.
Weißt du? Genau.
Schon klar.
Ja, schon klar, wir verstehen uns. Ja, das funktioniert so dann eben nicht und das levelt das ein Stück weit aus.
Okay. Janko, du hast vorhin auch erwähnt, dass du ja jetzt schon öfter Retros auch online abgehalten hast. Wie gehst du da zum Beispiel mit Widrigkeiten um oder wenn Menschen sich da überhaupt nicht abgeholt fühlen? Wie ist das für dich im Moment?
Das ist ein großer Punkt, die Retrospectives. Da hatte ich ja eingangs erwähnt, dass sich da Bedenken bis negativ eingestellt war, ob das überhaupt funktionieren kann mit den Retrospectives. Ich hatte aber das Problem bisher immer gesehen, dass es das Problem vermutet an der Stelle, wenn es um die Organisation ging. Ich habe sehr gerne mit Post-its gearbeitet, Themen visuell dargestellt, Kurven gezeichnet. Da gibt es ja so verschiedene Praktiken, die man da jetzt einsetzen kann. Eine schöne Website dazu ist zum Beispiel der Retromat, da kann man sich ein paar Sachen mal anschauen.
Ja,
legendär. Genau. Und das muss ich sagen, der Teil jetzt, gerade diese Tool-Geschichte, das Kleben von Zetteln, das Zeichnen auf einem gemeinsamen Whiteboard, das funktioniert jetzt, finde ich, fast sogar noch besser, als wenn wir on-site wären, weil alle gleichzeitig ihre Zettel schreiben können. Und auch das Voting und so weiter funktioniert sehr gut. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Tool Retrium, was ich jetzt über 2 Monate einsetze. Ein sehr geführter Prozess, gute Zusammenarbeit, gute Ergebnisse, wo ich aber jetzt praktisch bei mir selber gemerkt habe, wo eher die Probleme liegen, ist, dass ich mich schwer tue, alle dazu zu bekommen, aktiv mitzumachen. Weniger aktiv bei den Karten schreiben, das funktioniert gut, aber aktiv mitzumachen bei der Diskussion. Und das Wesentliche bei so einer Retrospektive geht es darum, ein gemeinsames Teamlearning hinzubekommen aus den Erfahrungen, die das Team gemacht hat in einer bestimmten Timebox, daraus zu lernen und für die nächste Timebox Dinge auszuprobieren, anders zu machen, Erfahrungen zu sammeln.
Aber heißt es, dass man vielleicht auch gerade, wenn man dann über mobil dann Leute einlädt zu Retro, dass man gerade schaut, dass eher introvertierte Typen doch eher gehört werden sollten, indem man sie auffordert, vielleicht extra was zu sagen?
Persönlich ansprechen ist ein Mittel, richtig. Möchte ich aber auch gerade, wirst du ja wahrscheinlich noch viel besser wissen als ich, wenn man da über gewaltfreie Kommunikation nachdenkt, dann zwinge ich ja jemanden dazu, Stellung zu beziehen, wenn ich jemanden direkt anspreche. Und das ist natürlich dann schon für mich dann als Moderator von so einer Retrospective immer so ein zweischneidiges Schwert. Spreche ich jetzt jemanden persönlich an, bringe ihn in die Bredouille, da jetzt eine Antwort zu geben?
Okay, ja, sehen. Miguel, hast du auch schon Retros online abgehalten?
Also jetzt in den letzten 6 Wochen nicht, weil ich in keiner operativen Rolle beim Unternehmen bin nur in beratenden und coachenden. Ja, verstanden. Ja klar, also ist ja quasi, wie Janko schon eingangs gesagt hat, ist ja quasi Standard, diese Situation zu haben, dass ein Team, was eben auch einen verteilten Standort hat, eine gemeinsame Retro macht. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das immer sehr, sehr, sehr schwierig empfunden habe und auch vielleicht mea culpa ein bisschen zu bequem war, mal nach Online-Tools zu schauen, weil ich da keinen so großen Glauben darin habe, wie viel das bringt. Und das mag wirklich eine sehr subjektive und auch vielleicht ganz falsche Einstellungen sein. Meine Wahrnehmung war, also erstmal finde ich super, dass Janko auf den Punkt Leute ansprechen, ist das jetzt gut oder schlecht, eingegangen ist. Ich bin da auch immer am Zweifeln. So mein Trend ist immer, die Leute eher anzusprechen. Aber das ist eben das, was du eigentlich in einer entfernten Konstellation und besonders bei den Retros, es gibt auch 1000 Workshops, die du irgendwie verteilt machst, du musst eigentlich noch mehr Struktur reinbringen und noch mehr durchorganisieren. Auch das Tool scheint es ja vorzugeben oder zumindest zu unterstützen. Also du musst mehr Struktur reinbringen und damit hast du automatisch mehr Probleme mit Leuten, die sich eigentlich nicht aus Faulheit raushalten wollen, sondern die eigentlich nicht so aktiv halt sind. Und was vermutlich, ja, oder einfach jetzt gerade bei dem Thema lieber nichts dazu sagen. Und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich mich gerade in einem Retro-Format mit remoten Tools so schwer tue, weil ich kann nicht den von der Seite so ein bisschen beobachten und kann seine Körpersprache nicht versuchen zu lesen. Ne? Da kann man sich auch total irren. Aber ich bilde mir ein, wir Coaches müssen zumindest versuchen, ein bisschen zu lesen, will der jetzt was sagen und ist nur schüchtern, dann sprechen wir ihn an. Will der jetzt nichts sagen, weil er einfach zu schüchtern ist? Oder will er nichts sagen, weil das Thema ist einfach so speziell, dass er da nicht ran will? Und das fällt sozusagen alles, diese zwischen den Zeilen Leserei, die ja auch, wie gesagt, fehlerhaft sein kann, und diese Rücksichtnahme auf solche Dinge fällt dann weg, wenn ich den Prozess durchexerziere. Und ich denke nach, während ich hier gerade rede, ich glaube, das ist eine der Dinge, warum mir manche Online-Konstellationen persönlich einfach Schwierigkeiten machen, weil das vielleicht eher verloren geht und ich in so einen mechanischen Modus komme, der für manche gut funktioniert und für andere eher eine Belastung ist und der oft, und das ist vielleicht auch ein falsches Bedenken von mir, der zwar ein Ergebnis produziert, das aber überhaupt nichts wert ist. Ne? Wir haben ja schon im normalen On-Site-Betrieb Schwierigkeiten, aus den Leuten wirklich was rauszubekommen, weil ich kann niemanden zwingen zu sagen, was er wirklich denkt, aber ich kann ihn dazu zwingen, irgendetwas zu sagen. Und wenn ich das dann aber nehme als, das ist das, was er meint, dann mache ich einen riesen Fehler. Das ist nur das, was er sagen wollte, um aus der Situation, dass ich werde jetzt gefragt, rauszukommen. Das hat nichts mit dem zu tun, was er wirklich denkt. Und dieses Problem wird eher verschärft.
Genau, man kann ihn ja unterstützen,
könnte sein,
dass er das sagt, was er wirklich denkt und sagen möchte. Aber das ist natürlich die Krux, das rauszufinden, wer möchte jetzt wirklich nichts sagen oder wer ist einfach introvertiert und traut sich gerade nicht. Und dazu gibt's ja gerade hunderte Podcasts und Artikel, die darauf hinweisen, wie hält man am besten Videokonferenzen ab oder Retros oder. Und es gibt immer wieder den Tipp, ein nettes Intro zu machen oder zusammen mit dem Kaffee anzufangen, ein bisschen Smalltalk am Anfang. Denkt ihr beiden, das hilft, egal für welche Art von Videokonferenz oder Retro?
Also da würde ich kurz zuerst reinspringen, weil ich diese Technik des Check-ins, ich weiß nicht, ob es da noch andere Begriffe gibt, dieses kurze Stück am Anfang, also einfach ein bisschen Smalltalk, ein bisschen warm reden, habe ich sehr gemischte Erfahrungen mitgemacht, weil ich persönlich denke, dass das total wichtig ist. Aber ich bin auch jemand, für den das wichtig ist. Ich möchte gerne in einer Runde, wenn ich zusammensitze, sei es am Rechner oder an einem Tisch gemeinsam, ein bisschen erstmal ein Warm-up haben. Ich will ein bisschen eine gemeinsame Runde erstmal etablieren. Die Erfahrung mit Teams ist, die einen, also jetzt nicht Team A findet es gut, Team B findet es schlecht, aber manche Leute in so einem Team finden das fantastisch und das funktioniert sensationell und ich finde das wirklich schön, dann auf einer anderen Ebene mit den Leuten kommunizieren zu können. Bei anderen klappt das nicht, was völlig okay ist. Das ist nicht, dass der eine das richtig macht oder der andere falsch. Und genau dieses Etablieren einer Beziehung über eine Remote-Plattform, es wird ein bisschen kompliziert. Ich glaube, für die Teams, also es gibt ja schon seit langen Jahren Beispiele von Unternehmen, die rein remote arbeiten. Das klappt, weil sich Leute gefunden haben, die mit dieser Kultur gut können, die über auch Jahre gelernt haben, diese zwischenmenschlichen Dimensionen irgendwie in online zu bringen, die auch gelernt haben, dass es, genau wie du gesagt hast, ein bisschen Zeit braucht in einem Meeting, um erstmal sich warm zu machen, bevor man reinsteigt. Aber das ist ein Skill. Und genau wie Janko es beschrieben hat, es gibt Unternehmen, die machen schon lange Remote-Arbeit. Da wird jetzt viel hinzugelernt, nämlich dieser Klassenunterschied verschwindet. Und man wird auch lernen müssen, wie man mehr eine emotionale Basis findet. Was mich eben nur wundert, ist, dass diese Dimension momentan noch nicht wahrgenommen wird. Und das ist so ein bisschen alles Friede, Freude, Eierkuchen und schön. Ich glaube, das ist möglich, aber es braucht viel Übung und ich glaube, es gibt noch keinen von uns, der diese Erfahrung je gemacht hat und wir müssen alle mit hübschen kleinen Experimenten herausfinden, was funktionieren kann.
Janko, möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich nochmal einsteigen bei diesem, wie kann man das denn besser organisieren in der Struktur. Also der Struktur sehe ich das genauso. Und dieses Warm-up ist ja genau diese erste Phase der Retrospective, Set the Stage, die genau dafür da ist, um diesen Trust-Level innerhalb der Gruppe mal herzustellen. Aber dann, was man eben nutzen kann, um genau diese Struktur auch in der Moderation oder dann auch in der Durchführung der einzelnen Phasen. Also jetzt zum Beispiel gibt es ja dann noch diese Phase Gather Data. Da geht es mal darum, Fakten zu sammeln. Was ist denn wirklich beobachtet worden? Wie habt ihr das denn gesehen? Da könnte man dann noch so Techniken einsetzen von Liberating Structure. Da gibt es auch eine schöne Website dazu, Liberating Structure. Da gibt es mehrere, also ich glaube 32, 34 Formen, wie
so um den Dreh,
man mit mehreren Leuten da zusammenarbeiten kann, je nachdem, was das Ziel ist, ne? Ob man was erzeugen will, ob man Qualitätssicherung irgendwo machen will. Und da gibt es so eine schöne, ganz einfache Geschichte, das ist dieses One, Two, Four, All. Und da, das heißt, One, das heißt, man überlegt sich erst alleine für sich, was ist da gewesen? Dann dieses Two, man sucht sich einen Gesprächspartner, da braucht man dann so Breakout-Sessions, was Microsoft Teams und auch Skype anbietet. Da kann man so eine Breakout-Session machen, wir unterhalten uns zu zweit, tauschen uns aus und dann muss der andere eigentlich auch was sagen, weil dann ist es ja ein Zweiergespräch. Und dann sortieren sie da vielleicht schon was aus. Und dann der nächste Schritt ist dann vier, also es treffen sich dann vier Leute, diskutieren ihre bisherigen Ergebnisse. Da kann einer dann schon wieder ein bisschen stiller werden, aber sein Input ist reingeflossen. Und dann am Ende unterhalten sich wieder alle. Und dann kommen im Prinzip die wesentlichen Punkte auf den Tisch und dann müssen auch gar nicht alle widersprechen, also nicht alle sprechen, nicht widersprechen, sondern es müssen nicht alle sprechen, genau, obwohl von allen der Input eingeflossen ist. Das finde ich eine sehr schöne praktische Übung, um zum Beispiel so eine Phase wie Gather Data oder Generate Insight zu machen.
Ja, das ist eine prima Idee, aber die technischen Voraussetzungen müssen dann natürlich auch gegeben sein.
Also die Tool-Frage belasse ich auch wirklich ganz klar mehr Janko, der hat da deutlich mehr Erfahrungen und ist da auch tiefer in dem Thema als gemein drin. Ich würde noch mal ganz kurz was hinzufügen. Unter Warm-up hätte ich jetzt, und das ist nicht, dass ich deinem Warm-up widerspreche, dein Warm-up bezieht sich sozusagen schon auf Inhalt. Und das ist wieder eine Frage, lass uns jetzt mal zu Ergebnissen kommen. Ich glaube, welche Art von Warm-up mir am meisten fehlt und was ich mit diesen Check-ins eigentlich eher kenne, ist eine emotionale Ebene, ist eine reine Beziehungsebene. Und ich glaube, dass das eine Dimension ist, die in all unseren, nicht in allen, aber die in ganz vielen Tools, die wir explizit aufgeschrieben haben, die du gerade jetzt auch, Liberating Structures, super coole Sammlung, wo ganz viel geronnenes Wissen drin steckt, das super nützlich ist, aber in all diesen Tools fehlt, was ersetzt eigentlich, dass wir vor einer halben Stunde an der Kaffeeküche gestanden sind und ein bisschen geschnackt haben und mit einem guten Beziehungsgefühl in diese sachliche Übung hineingehen. Und dieses, wie stellt man eine Beziehungsebene her, bevor es zu den Inhalten geht, das ist was in meinem Verständnis nach in keinem Tool abgebildet ist, weil es geschieht eben durch die reine Anwesenheit. Man geht gemeinsam Mittagessen, trinkt Kaffee etc. Das ist sozusagen einfach passiert. Das musst du nicht mehr groß herstellen. Und dieser Check-in-Gedanke hat immer die Idee gehabt, okay, lass uns mal ein bisschen die Beziehung aufwärmen, aber sie ist eigentlich da. Was uns jetzt fehlt, ist genau dieses Beziehungsbuilding, Relationship Building, die Leute kennen sich zwar, ne, aber du musst so eine Beziehung immer wieder bestätigen. Und für die Linguisten an den Hörern, ich habe mal gelernt, dass einer der Hauptzwecke von Sprache ist, die Beziehung zu bestätigen. Wir schnacken und tratschen über Dinge, auch weil wir die Inhalte austauschen wollen, aber einfach das Miteinander reden ist eine Aufmerksamkeit. Ich höre dir zu, du hörst mir zu, wir sprechen gemeinsam, wir stehen gemeinsam an einem Ort. Das hat sehr viel Beziehungsbestätigungsdimensionen. Und für diese Komponente gibt es im Moment keine Lösung, die ich sehe. Und auf jeden Fall, und das ist mein großes Motto für die jetzige Zeit, wenn ich jetzt mir eine Stunde Meeting vorstelle und habe mir früher gedacht, ich mache 5 Minuten Warm-up und dann gehe ich raus, stelle ich mir jetzt vor, ich mache, jetzt mal nur ganz grob gesagt, ich mache 15 Minuten Warm-up, ich mache 10 Minuten Outro und ich investiere 40% meiner Zeit dieses Meetings in Beziehungsdimensionen und der Rest in Sachebene. Und diesen verschobenen Schwerpunkt, den müssen wir, glaube ich, noch lernen online. Und der war bis jetzt nicht thematisiert.
Okay. Also das heißt, wir lernen daraus, dass trotz aller Technik und allen guten Vorsätzen, wie man jetzt vielleicht auch sich umstellen muss, wie man in Zukunft, zumindest die nächsten Wochen auf jeden Fall, arbeitet, darf man nicht vergessen, diese Beziehungsebene, wie wichtig das ist, dass man ja eine Beziehung zum Kollegen trotzdem halten kann, aufrechterhalten kann oder aufbauen kann und pflegen muss. Ja, ich sehe, die Zeit ist schon rum. Ich möchte mich bei euch beiden bedanken, Janko und Miguel, und würde somit den ersten Podcast mit Business krass anders schließen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Danke euch.